NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
6. November 1814. Der Geburtstag des belgischen Instrumentenbauers Adolf Sax.
Der einst so viel genannte Blasinstrumentenbauer und der Erfinder des Saxophons, Adolf Sax, ist zu Anfang dieses Monats in Paris gestorben, arm und verlassen.
Februar 1894, ein kurzer Nachruf in einer Fachzeitschrift. Die Welt nimmt kaum Notiz vom Tod des Erfinders und Instrumentenbauers. Viele Freunde hat er nicht. Auf Bildern wirkt er mürrisch, verschlossen, eigensinnig. Karikaturen zeigen ihn als eitel und überheblich. Sein Leben eine Achterbahn, eine rasante, schreibt Wilhelm Altenburg 1912 in der Zeitschrift für Instrumentenbau.
Eine Laufbahn, die in ihrem oft wiederholten Wechsel von Ehre, Auszeichnungen und Erfolgen und niederschmetternden Unglücksschlägen, einer langen Kette von bittersten Heimsuchungen und Enttäuschungen in der Geschichte des Instrumentenbaus schwerlich ihresgleichen findet.
Sax hatte große Erfahrung im Instrumentenbau und das Erste, was er machte, war ein Basssaxophon. Aber er wollte auch, dass es ausdrucksvoll ist.
Der klassische Saxophonist Sigurd Rascher. Jahrzehntelang hat er die Ausdrucksstärke des Saxophons auf internationalen Konzertbühnen ausgelotet.
Und in dem Text zu dem Patentbrief, da spricht er nicht von der Tonqualität, sondern la voix, die Stimme. Und nun, wir wissen doch alle, wie ungeheuer ausdrucksfähig eine ausgebildete menschliche Stimme ist.
Antoine Joseph Sax, erstes von 11 Kindern, der Vater Kunsttischler und später Instrumentenbauer, beruflich nicht sehr erfolgreich. Antoine überlebt als Zweijähriger nur knapp einen Treppensturz, verschluckt eine Nadel, verbrennt sich am Ofen, erleidet eine Vitriolvergiftung, die komplette Litanei einer schweren Kindheit. Komplikationen scheinen am 6. November 1814 dem kleinen Antoine Joseph, der sich später nur noch Adolphe nennen wird, in die Wiege gelegt worden zu sein. Die steht in Belgien, in Dinant an der Maas. Doch von dort treibt es die Familie im Folgejahr nach Brüssel. In Vaters Werkstatt für Instrumentenbau lernt Adolphe das Handwerk.
Feilen, löten, hämmern, formen, sägen, schleifen, spannen, biegen, zentrieren, lackieren und polieren.
Und erfinden. Schon mit 12 Jahren entwickelt er eine neue B-Klarinette, auf der er selber spielt.
Atmen, flöten, singen, komponieren.
Lernt er am Konservatorium und verfeinert sein erstes Instrument immer wieder. Mit 18 spielt er schon als Klarinettist bei den Brüsseler Philharmonikern. Doch seine hauptsächliche Leidenschaft gilt dem Instrumentenbau.
Mit 21 übernimmt Adolf die Firma seines Vaters, forscht, experimentiert mit neuen Formen und Materialkombinationen und entwickelt ein ganz neues Instrument, das er durchaus stolz nach sich selbst benennt.
Diese dem Orchester neu gewonnenen Stimmen haben seltene und wertvolle Eigenschaften. Sie sind sanft und doch durchdringend in der Höhe, voll und markig in der Tiefe, höchst ausdrucksvoll in der Mittellage. Im Ganzen genommen ein eigenartiger Klang, entfernt dem Tone des Violoncell, der Klarinette und des englischen Horns verwandt.
Hector Berlioz, von Anfang an ist er begeistert vom Klang des Saxophons.
Beweglich und für rasche Passagen ebenso geeignet wie für anmutige Gesangsstellen. Für religiöse und träumerische Harmonieeffekte sind die Saxophone mit großem Vorteil in jeder Art von Musik verwendbar, namentlich auch in langsamen und zarten Stücken.
Als Adolf Sax 1842 völlig mittellos nach Paris übersiedelt, wird Berlioz schon bald zum Freund und Förderer.
Die hohen Töne der tiefen Saxophone haben etwas Klagendes und Schmerzliches. Ihre tiefen Töne dagegen eine großartige, gewissermaßen priesterliche Ruhe. Ich kenne bisher kein anderes Instrument, das diesen besonderen Klang besitzt, der an der Grenze des Hörbaren zu liegen scheint.
Hector Berlioz beginnt sofort für das Saxophon zu komponieren. Sachs darf sogar selbst bei einer Uraufführung spielen. Doch so viel Lob und Unterstützung ruft Konkurrenten auf den Plan, die ihrer Missgunst freien Lauf lassen.
Anstatt ein A zu spielen, spielt das Saxophon Oa oder Oua. Es klingt hohl, wenn es nicht überhaupt falsch klingt. Es ist laut und lärmend.
Beim Neid der Kollegen geht es aber nicht nur um den Klang. Es geht um einen Fremden, einen
eitlen Fatzken,
der seinem Instrument den eigenen Namen gibt. Es geht um eine Erfindung, die im Nachhinein ganz simpel scheint. Und es geht um einen Markt. Den Markt der Militärkapellen. Denn das neue Blasinstrument kann besser mit den lauten Trompeten und Posaunen der Militärs konkurrieren als die leiseren Holzblasinstrumente Oboe und Fagott. Da der Korpus aus Metall gefertigt ist, zeigt es sich auch nicht so wetterfühlig wie die hölzernen Kollegen. König Louis Philipp ist fasziniert. Sachs soll sich einem musikalischen Wettstreit mit einer herkömmlich besetzten Militärkapelle stellen.
22. April 1845. Ein großer Ring von Husaren zu Pferde und Infanteristen umschloss das ganze Champ de Mars. Innerhalb dieses Ringes standen rechts die Tribünen, auf denen sich die Kommission befand. Etwa 150 Meter davon, auf der anderen Seite, standen die beiden Orchester, bewaffnet mit ihren Instrumenten und angeregt, wie es sich für so einen Kampftag gehört, durch die Anwesenheit so hoher Richter sowie eines zahlreichen Publikums, das aus etwa 25.000 Personen bestand.
Überwältigend ist der Beifall für Sachs, aber in den Jubel mischen sich Störrufe. Nieder mit dem Ausländer! Der entscheidet den Wettbewerb für sich. Die Anschaffung und das Erlernen der sachsischen Instrumente wird königlich befohlen und der Belgier hat das Monopol zur Ausstattung der Militärkapellen. 20 Jahre lang hält er die Patente.
Er verteidigte in den Gerichtssälen seine Patente lange Jahre hindurch bis zum Äußersten und war sogar durch verzweifelte pekuniäre Schwierigkeiten und Bedrängnisse und die verwerflichsten Anschläge seiner vereinigten Gegner nicht niederzuzwingen.
Aber die Prozesse verschlingen sein Vermögen zum ersten Mal. Umtriebig forscht und erfindet er weiter, lehrt am Pariser Konservatorium, bekommt eine Stelle an der Oper. Auch in der Klassik soll sein neues Instrument erklingen. Die zeitgenössischen Komponisten jedenfalls sind begeistert. Aber als Donizetti Saxophone bei der Uraufführung seiner neuesten Oper Dom Sebastien einsetzen will, protestiert das Orchester.
Wenn dieser Sachs mit seinen Instrumenten auch nur einen Fuß in den Orchestergraben setzt, dann werden wir geschlossen das Theater verlassen.
Kaum zu glauben, dass dieser begabte junge Künstler Schwierigkeiten haben sollte, in Paris zu bestehen und Karriere zu machen. Die Nachstellungen, denen er ausgesetzt ist, sind des Mittelalters würdig. Sie werben seine Mitarbeiter ab, stehlen seine Entwürfe, unterstellen ihm, geisteskrank zu sein.
Erinnert sich Hector Berlioz in seinen Memoiren an die Machenschaften der Pariser Instrumentenbauer, die Sachs zeitlebens übel mitspielen.
Ärger, Hohn, Spott, Komplott, Diebstahl, Brände, Bankrott, Konkurs, am Ende verarmt.
Die ganze Litanei eines harten Lebens, eines von Sorge verschlungenen Lebens, in denen er sich nur einige Stunden des Friedens wünscht. So appelliert Sachs nach dem dritten Konkurs an seine Gläubiger. Die lassen ihm zwar eine bescheidene königliche Pension, mehr aber nicht.
In der Geschichte des Instrumentenbaues wird sein Name stets genannt werden.
Wünscht sich ein Nachruf nach Sachs Tod im Februar 1894. Ein Sohn führt die Geschäfte mehr schlecht als recht weiter. Die Hörner des Herrn Sachs werden in den Folgejahren bei Pariser Schrotthändlern zum bloßen Kupferpreis gehandelt. Noch ahnt niemand, wie sie schon bald ungeahnte neue Töne in die Welt der Musik tragen werden, wie sie pfeifen, knurren, knattern, röcheln, rotzen, hauchen und stöhnen können.
Jazz. Der Jazz beginnt seinen Siegeszug in den USA und Europa, getragen auch vom Klang des Saxophons. Doch die Tugendwächter halten sich nörgelnd die Ohren zu, unter ihnen auch Maxim Gorki, der 1928 aus Italien für die Pravda schreibt:
In die tiefe Stille dringt das trockene Klopfen eines idiotischen Hammers. 1, 2, 3, 10, 20 Schläge. Und danach ein wildes Pfeifen und Quietschen, als wenn ein Schlammball ins klare Wasser fiele. Und dann gibt es ein Rasseln, Heulen und Brüllen wie das Geschrei eines metallenen Schweins, das Quietschen eines Esels oder das amoröse Krächzen eines monströsen Frosches. Das beleidigende Chaos des Irrsinns pulsiert zu einem pochenden Rhythmus. Lauscht man diesen Schreien ein paar Minuten, so stellt man sich unfreiwillig ein Orchester sexuell aufgepeitschter Irrer vor, dirigiert von einem Hengstmann, der ein riesiges Genitalorgan schwenkt.
Die Weimarer Republik beschwert sich ebenfalls und stößt ins selbe Horn.
Dieses Instrument klingt wie der Gesang eines kastrierten Negers, wie der eines vom Mann emanzipierten weiblichen Neutrums und hat darüber hinaus noch eine Menge von Eigenschaften, die zum Parodieren und Verhöhnen des Gefühls wie geschaffen sind. Irgendwie klingt aber eine melancholisch impotente Sehnsucht durch. Das Saxophon singt, oder besser gesagt, heult und winselt von einem verlorenen Paradies.
1933 verbieten die Nationalsozialisten das Saxophon als das Jazzinstrument schlechthin. Das Plakat für die Ausstellung »Entartete Musik« zeigt einen Schwarzen mit Judenstern und Saxophon. Allerdings verdirbt das Verbot deutschen Instrumentenfabrikanten ein gutes Geschäft. Kurzerhand wird die Ächtung des Saxophons durch das Wirtschaftsministerium zurückgezogen und Adolf Sachs gleich eingedeutscht.
Das Wirtschaftsministerium hat sich mit der Reichsregierung in Verbindung gesetzt, um einen etwaigen Boykott des Saxophons, der sich aus dem Verbot der sogenannten Negermusik entwickeln könnte, zu verhindern. Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda antwortete darauf, dass das Saxophon an der Negermusik völlig unschuldig sei. Es sei eine Erfindung des Adolf Sachs und werde hauptsächlich in der Militärmusik gebraucht. Der Verwendung des Saxophones steht irgendein mit dem Verbot der Negermusik zusammenhängendes Hindernis nicht im Wege.
Bis zum Ende der 1950er Jahre setzt sich das Saxophon in allen Tonarten und Stilen endlich in der Musikwelt durch. Ein Erfolg, den der Schweizer Dirigent Ernest Ansermet 1961 in seinem Buch »Grundlagen der Musik im menschlichen Bewusstsein« auch gleich begründen kann.
Das einzige neue Instrument, das seit der Klassik dazugetreten ist, ist das Saxophon. Und auch das taucht wegen der allzu fühlbar hervortretenden Eigentümlichkeit seiner Klangfarbe nur gelegentlich auf. Die sinnliche und phallische Eigenart dieser Klangfarbe drängt das Saxophon in die Unterhaltungsmusik. Im Jazz dringt der Klang des Tenorsaxophons mühelos durch die Synkopen, wie der Phallus durch die Spasmen beim Koitus und auch mit derselben Körperlichkeit.
Tenor, Alt- und Sopransaxophon bereichern heute Jazz, Rock, Pop, Tanz, Volks- und Militärmusik. Überall ertönt das geschweifte Blasrohr. Nur im Orchestergraben ist es immer noch merklich still. Dabei, so beschrieb es der klassische Saxophonist Sigurd Rascher, hätte auch das ganz anders kommen können.
Wagner wollte es verwenden. Der hat aber einen kleinen Zusammenstoß gehabt mit Sax in der Pariser Oper. Und er hat schon eigentlich geschrieben, Saxophon in Tristan, bitteschön. Tada, di-di, do-da-da-da-di, do-da-da-da-di. Also das im Saxophon auf den Leib geschrieben. Do-da-da-da-di, do-da-da-da-di.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Adolf Sachs, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.